Welches Thema beherrscht im Moment die Medien? Die Wahl. Wir befinden uns kurz nach der Bundestagswahl und einzelne Parteien sprechen im Moment miteinander, wer denn zusammen die nächste Legislaturperiode die Regierung bildet. Und egal ob Ampel oder Jamaika, am Ende werden die entsprechenden Parteien einen Koalitionsvertrag aushandeln. Und sie schließen quasi damit für die kommenden 4 Jahre ein Bündnis miteinander, in dem sie dann gemeinsam in die Zukunft gehen. Unser Gott ist auch ein Gott, der immer wieder Bündnisse schließt, Bünde schließt. Und auch wenn das natürlich ganz anders aussieht als jetzt so eine Koalitionsverhandlung, finde ich es doch irgendwie spannend, da mal tiefer reinzuschauen in die Geschehnisse. Ich möchte mit euch in der nächsten Zeit eine Predigtreihe starten über die Bünde, die Gott mit Menschen eingeht. Wir werden über den Bund mit Abraham sprechen, mit Mose bzw. mit Israel, den Bund, den wir durch Jesus haben und den Bund mit David. Und wir werden sehen, dass alle 4 Bünde wichtig sind und relevant für dein und mein Leben. Lass uns also gemeinsam einsteigen in diesen bemerkenswerten und spannenden Bund, diese Geschichte mit Abraham. Gott beruft Abraham und sagt ihm: Verlass deine Familie, verlass dein Heimatland und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham geht. Bemerkenswert, oder? Wenn man berücksichtigt, dass Abraham Gott zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht richtig kannte. Man geht sehr stark davon aus, dass Abraham Schnitzer war von kleinen Götzenfiguren, also kleinen Götterfiguren. Das heißt, er hatte zu diesem Zeitpunkt, so wie eigentlich überall auf der Erde, einen Mehrgötterglauben. Es gab einen Gott für die Ernte, einen Gott fürs Wetter, einen Gott für die Sonne. Und dann kommt dieser neue Gott und sagt: Verlass alles, was du kennst, und geh in ein unbekanntes Land, was ich dir zeigen werde. Und Abraham geht. Ich stelle mir das unglaublich krass vor, wie Abraham das seiner Frau verkauft. Schatz, Gott hat mir gesagt, dass wir wegziehen sollen. Pack alle Sachen ein, wir gehen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wohin, und ich weiß auch, eigentlich kenne ich den Gott noch gar nicht so richtig, aber mach dich bereit, morgen geht's los. Wärst du losgezogen, wäre ich losgezogen unter diesen Bedingungen? Sie ziehen also los, raus aus allem Bekannten, allem Bequemen, rein ins Ungewisse. Aber ein paar Gedanken muss sich Abraham dennoch gemacht haben über das, was er gerade da tut. Denn wir lesen in Genesis 15, also dem ersten Buch Mose, Vers 8: O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Er spricht über dieses Versprechen, was Gott ihm gegeben hat, diese Verheißung, dass er dieses Land bekommen wird. Und Gott antwortet ihm im Vers daraus: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine andere Taube. Was ist das für eine Antwort? Dafür ist es wichtig zu verstehen, wie man damals Verträge schloss. Man nahm ein Tier, man halbierte es in der Mitte und dann legte man die eine Tierhälfte auf die eine Seite und die andere Hälfte auf die jeweils andere. Und dann gingen die 2 Vertragspartner zu den beiden Tierhälften, also standen sich sozusagen gegenüber. Zum Vertragsschluss traf man sich dann in der Mitte. Und dieser Vertrag war unumstößlich und bindend. Bei Vertragsbruch erging es einem, bildlich gesprochen, wie die beiden oder das Tier, was da jetzt so in der Gegend rumliegt. Die Strafe für Vertragsbruch war also der Tod. Also Gott sagt mit dieser sehr seltsam, für uns sehr seltsam wirkenden Antwort: Ich beweise dir, dass ich es ernst meine, denn wir schließen jetzt einen Vertrag, einen Bund, und dieser ist unumstößlich. Wenn ich mich in die Lage von Abraham hineinversetze, in dieser Situation, dann habe ich oder fühle ich so zwei starke Emotionen in mir. Das eine ist Freude. Freude und Dankbarkeit, weil dieser unglaublich große Gott mir so ein heftiges Versprechen macht und jetzt einen Bund mit mir schließt, der unbrechbar ist. Also ich darf mir sicher sein, dass ich all das erhalten werde, was er mir zugesagt hat. Und die zweite Emotion, die ich glaube, dass Abraham sie in dem Moment gehabt haben muss, ist Angst. Er muss unglaublich Schiss gehabt haben, diesen Bund zu schließen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, dieser Bund ist bindend, dieser Vertrag ist bindend und unumstößlich. Und bei Vertragsbruch war man tot. Die Strafe war der Tod. Also während er diesen Vertragsschluss vorbereitet, so wie Gott es ihm angewiesen hat, stelle ich mir vor, wie diese Gedanken in ihm kreisten und sagen, okay, ist ja total cool, aber wenn ich irgendwie Mist baue, dann bedeutet das für mich und meine Familie das Ende. Und wir lesen, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, in Vers 11, Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham verjagte sie. Was sagt uns dieser Vers? Für mich bedeutet das, wenn wir ernst machen wollen mit Gott, dann kann es passieren, dass wir destruktive Gedanken haben, dass wir Zweifel haben, dass wir Anfechtungen erleben, die uns angreifen und die irgendwie diesen Bund, diesen Schritt mit Gott verhindern wollen, vereiteln wollen. Und ich persönlich erlebe das immer wieder. Meine größte Glaubenskrise hatte ich am zweiten Bibelschuljahr, als ich mit Gott beschlossen habe, gemeinsam, dass ich dieses Studium fertig machen werde und mein Leben in seinen Dienst stellen möchte. Und es war unglaublich anstrengend und kräftezehrend, irgendwie diesen Gedanken und Zweifeln keinen Raum zu geben, sondern in dieser Vertrautheit zu bleiben und zu sagen, nein Gott, ich bleibe an dir dran und wir gehen jetzt diesen Schritt gemeinsam, auch wenn es mir Angst bereitet. Abrahams Vertrauen war stärker und so vertreibt er diese Vögel, diese destruktiven Kräfte und bereitet weiter diesen Bundesschluss vor. Doch dann passiert etwas seltsam. Wir lesen die Verse 12 bis 18a. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham: Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach 4 Generationen hierher zurückkehren. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham. Moment, ist euch was aufgefallen? Wie schließt man noch einmal einen Bund? Der lebendige Gott müsste auf der einen Seite stehen und Abraham auf der anderen, jeweils bei einer Tierhälfte sich gegenüber. Doch der gute Abraham, der schläft doch. Also ich habe persönlich noch nie erlebt, dass jemand einen Mietvertrag schließt oder ein Auto kauft, während er schläft. Was passiert also hier? Während Abraham schläft, schenkt Gott ihm eine Verheißung im Traum. Er wird ihn zu einem großen Volk machen und dieses Volk wird er letztlich befreien aus der Gefangenschaft. Und er wird sie reich beschenken. Und dann zieht Gott als Feuer und als Rauchsäule durch die Mitte dieser Tierhälften. Er schließt also sozusagen mit sich selber diesen Bund. Das heißt, der Umkehrschluss, wenn wir weiterdenken, bei Vertragsbruch ist er selber derjenige, der die Strafe trifft. Abraham kann also in diesem Vertrag gar keinen Vertragsbruch begehen. Gott schwört in dieser Geschichte Abraham und seinen Nachkommen: Ich bleibe dir und ich bleibe euch treu, egal was kommt. Gott zeigt hier in dieser Geschichte, in diesem Bundesschluss, wer er ist. Er ist Gott, der einen Plan mit den Menschen hat. Er ist Gott, der treu ist, der es gut mit uns meint. Er ist Gott, der die Menschen, der uns Menschen retten möchte. Und Gott steht zu seinem Versprechen. Er schenkt Abraham in einem unglaublich hohen Alter, nicht mal Abraham selbst rechnet mehr damit, dass Gott seine Verheißung wahrmacht, schenkt er ihm den Sohn Isaak. Auf ihm liegt Gottes Verheißung, dass er zu einem großen Volk heranwachsen wird. Der Bund mit Abraham ist sozusagen der Grundpfeiler, auf den Gott aufbaut. Alles, was dann folgt, baut auf diese Verheißung auf, die Gott Abraham gibt. Ich stehe treu zu deinen Nachkommen und ich werde sie retten und befreien. Und dadurch sollen alle Völker gesegnet werden. Alle Völker, wie sieht dieser Segen für alle Völker denn konkret aus? Was hat das mit uns zu tun? Matthäus beginnt in seinem Evangelium, also wir springen ins Neue Testament, in den zweiten Teil der Bibel. Er beschreibt in seinem Evangelium oder startet sein Evangelium mit dem Stammbaum Jesu, in dem er Jesus auf Abraham zurückführt, also indem er beweist, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams ist. Durch die Nachkommen Abrahams, also durch Jesus, werden alle Völker gesegnet werden. Und es steht dort: Ich, der Herr, will sie retten. Das sagt auch Galater 3, Vers 8. Doch nicht nur das. Die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte: Alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Paulus, der diesen Text hier schreibt, sagt hier auf die Zeit voraus. In anderen Übersetzungen steht hier vor Grundlegung der Welt. Also von Anfang an, schon vor Abraham, stand fest, dass Jesus einmal kommen würde. Und dass es hier nicht nur um ein Volk geht, was Gott retten möchte, sondern um die Menschheit im Gesamten, um dich und um mich. Wir fangen also ein Stück an, diesen großartigen Plan, diesen großen Plan, den Gott hat, irgendwie zu ergreifen und diesem roten Faden zu folgen, der sich durch diese Bünde zieht und durch die Geschichte zieht. Oder die Geschichten zieht, die wir in der Bibel lesen. In diesem Bund zeigt Gott, wie er ist. Dass er gut ist, dass er treu ist und dass er möchte, dass wir gerettet werden. Das ist, worin Abraham vertraut. Und ich bin der Meinung, das ist, was ihm die Kraft gibt, diesen Bund überhaupt einzugehen. Noch eindeutiger zeigt Abraham, was er vorhat, dass er zu seinem Wort steht in der Geschichte mit Isaak. Wir lesen das in Genesis 22. Diese Geschichte ist extrem herausfordernd und sie bleibt es wahrscheinlich auch. Aber vielleicht kann ich euch heute so einen kleinen anderen Blickwinkel auf dieses Geschehen geben. Was ist passiert? Gott trägt Abraham auf, er soll Isaak nehmen und auf einem Berg opfern. Was, fragst du dich jetzt? Du hast doch gesagt, Gott ist ein guter Gott. Und du hast doch gesagt, auf Isaak liegt die große Verheißung, dass er zu einem großen Volk heranwachsen soll. Bricht Gott also hier mit seinem Versprechen? Ich muss ehrlich sagen, Ich hatte sehr, sehr lange richtig Schwierigkeiten mit dieser Geschichte, weil ich das Gefühl hatte, das widerspricht so meinem Gottesbild. Aber auch hier vertraut Abraham auf Gott. Denn er weiß, Gott ist gut und treu. Abraham hat Gott kennengelernt als seinen El Shaddai. Gott selbst hat sich Abraham so vorgestellt. El Shaddai ist ein hebräischer Ausdruck mit mehreren Bedeutungsebenen. Und meiner Meinung nach widersprechen die sich nicht, sondern ergänzen sich. Einmal kann es bedeuten, der unbegrenzt Befähigte, also der Allmächtige. Zweitens schwingt die Bedeutung mit Garant der Zukunft, also dass Gott für die Zukunft und den Fortbestand seines Volkes sorgen wird. Und drittens kann es bedeuten, Gott der Versorger. Es gibt Ansätze, die davon ausgehen, dass dieser Wortstamm von Shaddai von dem Wort Mutterbrust hergeleitet werden kann, was Versorgung und Geborgenheit symbolisiert. El Shaddai ist also sozusagen der unlimitierte Gott, der alles kann und der sich um dich kümmert, der dich bewahrt und versorgt. Abraham zieht also 3 Tage in Richtung von diesem Berg, den Gott ihm genannt hat. Und dann, als er an diesem Berg angekommen ist, lässt er die Diener zurück und geht mit Isaak alleine weiter. Und er sagt zu diesen Dienern an dieser Stelle: Bleibt ihr hier, wir gehen auf den Berg und beten Gott an und dann werden wir zurückkommen. Was finde ich in dieser Aussage? Erstmal erstaunt mich dieses Wort anbeten. In so einer Situation, Gott hat dir aufgetragen, dein einziges Kind zu opfern, also zu töten im Klartext. Und du gehst auf einen Berg und betest Gott an. Also ich würde eher das Wort Anklagen hier erwarten. Und das Zweite, wo ich sehe, wie sehr Abraham Gott kennt und ihm vertraut: Wir werden zurückkommen, sagt er zu den Dienern. Also scheinbar geht Abraham hier davon aus, dass Gott Isaak gar nicht töten wird. Und wenn ihr mich fragt, ich glaube, Gott hat es auch nie vorgehabt. Die beiden gehen auf diesen Berg hoch. Und wir lesen, Abraham trägt Fackel und Messer und Isaak, der Sohn, trägt das Holz. Wie krass. Isaak trägt das Holz auf seinem Rücken und schleppt es den Berg hoch. Das Holz, auf dem er gleich sterben soll. Und auf dem Weg fragt Isaak seinen Vater: Vater, ja, Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und Abraham antwortet, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen sie zusammen weiter. Oben angekommen, schichtet Abraham das Holz zu einem Altar auf und legt Isaak, seinen Sohn, darauf. Gerade in dem Moment, in dem Abraham das Messer nahm, greift Gott ein und sagt, lass es sein, tu dem Kind nichts. Jetzt weiß ich, dass du mir vertraust. Und Abraham opfert stattdessen einen Schafbock, den er nun sieht, der sich mit den Hörnern im Gebüsch verheddert hat. Und sie danken Gott durch dieses Opfer. Warum diese Geschichte? Warum dieser krasse Vertrauenstest? Entdeckst du Parallelen zwischen dieser Geschichte und einer anderen Geschichte in der Bibel? Die Geschichte von Jesus. Ein Vater, der seinen einzigen Sohn opfert auf einem Berg. Der Sohn trägt das Holz auf seinem Rücken und Gott selbst sorgt am Ende für das Opfer. Ich weiß nicht, wie viel Gott Abraham von seinem großen Plan, den er dann mit dem Volk und dann letztendlich mit Jesus umsetzt, gezeigt hat. Es gibt Verse, die vermuten lassen, dass er irgendwie eine Einsicht hatte, was in der Ewigkeit passieren soll. Und es gibt Leute, die glauben, und ich finde das nicht unwahrscheinlich, dass er diese Stadt, die Offenbarung beschreibt, also die Ewigkeit, diese Gemeinschaft, die wiederhergestellt werden soll zwischen den Menschen und Gott, in dieser Vision gesehen haben soll und dass das ihm Kraft gegeben hat, das alles durchzustehen. Dass er diesen Glauben nicht verloren hat, dass Gott seine Verheißung und sei es nur dieses große Volk und diese Landeinnahme halten wird. Denn Abraham hat diese Erfüllung nie erlebt in seinem Leben. In all dem sehen wir, dass Gott einen großen Plan verfolgt und mit seinem Volk und was er mit ihnen tut, geistliche Prinzipien erklärt. Für die kommenden Generationen und für uns. Mich beeindruckt dieses große Vertrauen, was Abraham auf Gott hat. Er kennt ihn als seinen El Shaddai und das gibt ihm Kraft für all diese Herausforderungen. Und ich finde, man spürt förmlich von Geschichte zu Geschichte, wenn man sich das Leben Abrahams anguckt, wie Abrahams Glaubenwurzeln immer tiefer wachsen. Das Leben ist herausfordernd. Das war es damals und ist es heute noch. Und Gott ruft uns heraus aus unserer sicheren Komfortzone, damit wir wachsen. Damit unser Vertrauen zu ihm weiter in die Tiefe wächst und wir diese Wurzeln entwickeln, die uns in großen Stürmen halten können. Bei Petrus, einem Jünger von Jesus, lesen wir von einer Geschichte, die hier sehr gut reinpasst zum Thema Vertrauen. Die Jünger sitzen im Boot und es stürmt. Sie befinden sich mitten auf dem See und die Wellen schlagen hoch über den Rand des Bootes hinein. Und da plötzlich sehen sie Jesus, wie er vom Ufer über das Wasser auf sie zugeht. Und Jesus ruft Petrus heraus, aus diesem sicheren Boot auf sich zuzukommen, auf dem Wasser zu gehen. Vertrauen wir Gott, wenn er uns ruft? Wie Abraham, wie Petrus? Und Petrus steigt aus diesem Boot aus und auf dem Weg zu Jesus, indem er auf dem Wasser geht, schaut er sich um. Und er sieht diese hohen, gefährlich wirkenden Wellen und er bekommt Angst. Und er beginnt in diesem Moment zu sinken. Jesus packt seine Hand in dem Moment und rettet ihn aus den Wellen. Und eine Freundin von mir hatte mal einen Poetry Slam geschrieben und da schreibt sie diese Zeile: Und ich schaue in dein Gesicht, also aus der Sicht von Petro, und du sagst, fürchte dich nicht. Und ich finde es so schön zu sehen, wie zum einen Petrus aus diesem Boot aussteigt und Jesus vertraut, aber wie Jesus auch sagt, hey, du hättest zu mir kommen können, du hättest diesen ganzen Weg schaffen können, wenn du mich nur weiterhin angeguckt hättest. Wenn du mich im Zentrum gehabt hättest, wenn du dieses Vertrauen gehabt hättest. Heute ist Erntedank und das letzte Jahr war für sicherlich nicht immer einfach. Aber wir haben trotzdem so viele Gründe zu danken, so viele Dinge in unserem Leben, die uns zeigen, dass Gott unser El Shaddai ist, unser Versorger, der Allmächtige, der alles kann und der seine Verheißung hält und der uns liebt und der uns retten möchte. Es zeigt uns, dass Gott, unser Gott, groß ist und gut und treu. Und mit Abraham hat Gott, und da spanne ich den Bogen zurück zu der ersten Geschichte, die ich erzählt habe, zeigt Gott diesen grundlegenden, unglaublich wichtigen Bund, den er geschlossen hat. Dabei zeigt er, der Bund ist gesetzt. Egal was kommt, auch wenn du in deinem Leben Fehler machst, komm zu mir zurück. Ich werde immer für dich da sein. Ich bin dein Versorger und ich habe die Lösung. Jesus. Und ich fordere dich heraus, heute an diesem Erntedanksonntag neu den Schritt in das Vertrauen zu Gott zu tun, neu diesen Gott kennenzulernen, diesen deinen El Shaddai und zu sehen, wie er dein Leben verändert, wie er dich rausruft vielleicht aus deiner Komfortzone Aber auch zu sehen, wie er seine Verheißung hält und wie er dich reich beschenkt, so wie er es Abraham zugesagt hat. Ich fordere dich heraus, gemeinsam Schritte im Glauben zu gehen, damit unsere Wurzeln in Gott und in Jesus immer tiefer werden, damit wir auch große Stürme überstehen können.